Ja, noch kurz zu den Kalenderbestellungen oder auch sonstigen Buchbestellungen. Wer noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, kann ja mal da gucken, was da so alles Interessantes zu lesen gibt. Ulrike bestellt das ja über die christlichen Bücherstuben GmbH, wo wir damit auch die Arbeit der Bücherstuben einfach mit unterstützen. Deswegen lohnt es sich da immer mal, das auch vielleicht zusammen zu bestellen. Und gut, auch bei den Kalendern gibt es eine große Auswahl. Also da liegt auch ein Katalog. Bedient euch da und meldet euch bei Ulrike, dass wir das zusammenführen können und rechtzeitig dann auch die Bestellung durchführen können. Jo, das soweit erstmal zu diesen Dingen noch. Dann sind wir in unserer Predigtreihe heute bei dem sechsten Gebot. Das sind vier Worte, die wir im zweiten Buch Mose im Kapitel 20 finden. Ich lese uns eben diesen Vers einmal vor. 2. Mose 20, Vers 13. Du sollst nicht töten, heißt es in der Elberfelder Übersetzung. Die neueren Übersetzungen, auch die NEU übersetzt es, du sollst nicht morden. Das ist das sechste Gebot. Und der erste Gedanke war, warum übersetzen die heutigen Übersetzer meistens mit morden und nicht mit töten? Nun, das hängt einfach von dem hebräischen Wort ab, was dort steht. Das Wort heißt Ratzach. So wird es zumindest ausgesprochen. Habe ich mir zumindest angehört so. Dieses wird im Althebräischen oftmals durchaus für einen bewussten Mord verwendet, dieses Wort. Während Töten doch etwas allgemeiner gilt und man deshalb ja bei diesen Übersetzungen, auch in den amerikanischen Übersetzungen habe ich es nachgeguckt, meistens mit murdered oder also mit ermorden übersetzt wird. Gut, das ist nur so eine kleine Randbemerkung, aber ich denke, das macht schon den Unterschied deutlich, dass das bewusste Ermorden verboten wird oder hier generell ja verboten wird und nicht generell das Töten. Man darf zum Beispiel ja Tiere töten, das ist also durchaus in der Bibel erlaubt, aber selbst Menschen dürfen getötet werden, zum Beispiel in Form einer, in ganz engen Grenzen gesetzt, Selbstverteidigung oder in einem Verteidigungskrieg oder auch bei der Todesstrafe. Verboten ist aber jede Art von Rache, Selbst- oder auch Lynchjustiz. Und damit ist dieses Gebot doch eigentlich vollumfänglich erklärt, oder? So ging es mir zumindest am Anfang, als ich dachte, wie sollst du über diese vier Worte eine Predigt halten? Das ist gar nicht so ergiebig. Ja? Und ich war ja letzten Sonntag in Lütgendortmund in der Gemeinde zum Dienst dort. Ich soll übrigens Grüße mitbringen von den Geschwistern, fällt mir gerade dabei ein. Und da dachte ich so im Vorfeld, okay, dann bereitest du dich über dieses Thema schon mal vor und hältst dort mal die Premiere-Predigt und nicht immer, wenn ich irgendwo hingehe, dass ich dann eine aus dem Fundus herausnehme. Aber irgendwie habe ich es nicht geschafft, zeitlich mich da intensiver mit zu beschäftigen, weil ich festgestellt habe, diese vier Worte, du sollst nicht morden oder du sollst nicht töten, dass sie eine ganze Menge weitere Aspekte enthält. Und zwar, wie ich dann gerade vor allen Dingen auch gestern nochmal festgestellt habe, mehrere Stunden über diese Predigt gesessen, das ist so ein Riesenfeld, was in diesen vier Worten eigentlich drinsteckt, weil Gott uns seine Gedanken mitteilen möchte, dass man die gar nicht alle in eine Predigt packen kann. Also, wie gesagt, diese vier Worte sind für die Allgemeinheit heute so etwas Oberflächliches. Da sagt man, ja, das ist klar, man darf niemanden umbringen. Haken dran, fertig, aus. Aber man muss doch mal überlegen, warum sollte man das nicht tun? Ja, das ist unmenschlich, das passt nicht zu unserem Humanismus halt, ja. Ja, aber wo ist der denn drin begründet? Also je tiefer man dann anfängt zu graben und nachzudenken, wo ist die Ursache dieser Aussage, die Gott uns in seinem Wort hat aufschreiben lassen, dann zeigt sich, dass das Gebot einfach total komplex ist. Je intensiver man sich mit diesem Gebot auseinandersetzt, stellt man fest, dass aus unserem tagtäglichen Leben sogar eine ganze Reihe von weiteren Fragen aufkommen, wenn ich dieses Gebot wirklich ernst nehme. Und es gibt heute so viele Meinungen zu der Frage eines nicht natürlichen Todes, dass wir da schon wirklich genauer in der Bibel nachschauen müssen, was Gott damit meint und warum er das so sieht. Grundsätzlich zeigt doch alle Gebote, das gesamte Gesetz, uns nicht, wer Gott ist, sondern es zeigt uns ihn in seinen heiligen und gerechten Forderungen an uns Menschen. Und damit zeigt es uns, dass wir permanent eigentlich geneigt sind, Gottes Gebote, Gottes Gesetze zu übertreten, auch wir als Christen. Weil wir werden geprägt von Dingen, die unsere Meinung bilden möchten, durch irgendwelche Äußerungen aus unserer Gesellschaft, aus den Dingen, die wir lesen, die wir uns anschauen, die mittlerweile meilenweit entfernt sind von den Gedanken, die Gott uns in seinem Wort oft mitteilt. Und deshalb sind diese, vor allen Dingen diese 10 Gebote, mit denen wir uns jetzt in dieser Predigtreihe beschäftigen, total wichtig für uns. Das sind sozusagen die Basics. Die ersten 4 Gebote betreffen das Verhältnis von uns Menschen zu Gott. Und dann die nächsten 6 Gebote betreffen das Verhältnis untereinander zu meinem Nächsten. Und der Jesus macht den Unterschied ja selber in einer Predigt deutlich, in Matthäus 22, wo er dann gefragt wird von den Pharisäern, was ist das Beste, das Höchste, das Größte Gebot? Und dann sagt er, die Zusammenfassung des ganzen Gesetzes sagt doch eigentlich, du sollst Gott über alles lieben. Und dann als Nächstes deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das heißt, meine Beziehung zu Gott muss zunächst vollkommen in Ordnung sein. Die muss geklärt sein. Das ist das, was wir uns heute Morgen auch wieder vor Augen geführt haben. Dafür ist Jesus zu uns Menschen gekommen. Dazu ist er Mensch geworden, damit er diese Beziehung wieder für uns stellvertretend ins Reine bringen kann. Nun, hier in dem 6. Gebot geht es um die Ehrerbietung gegenüber dem Leben. Und zwar gegenüber dem Leben, das Gott geschaffen hat. Und ich habe eben gesagt schon, das ist so komplex, so weitreichend, wenn man sich da hinein vertieft in diesen Gedanken, dass man viel mehr Punkte zusammenfassen könnte, die man überhaupt hier in so eine Predigt hineinpacken kann. Deshalb habe ich mich auf 3 Grundsätze beschränkt, die ich uns heute Morgen zu diesem Gebot einfach kurz vorstellen möchte. Und der erste Grundsatz ist der, alles Leben gehört Gott. Das ist schon mal etwas, was in unsere heutige Zeit überhaupt nicht hineinpasst, weil da geht es um mich, um meine Selbstverwirklichung. Das ist mein Leben. Finden wir in vielen Bereichen, wo es darum geht, Leben zu schaffen, Leben zu erhalten oder auch Leben zu beenden. Also der erste Grundsatz, den die Bibel sagt, alles Leben gehört Gott, gehört ihm. Und deshalb ist hier im 2. Mose 20, Vers 13, es nicht das erste Mal, dass Gott darauf hinweist, dass das bewusste Beenden des Lebens durch Tötung nicht richtig ist, dass es verboten ist. Viel früher schon hat Gott darauf hingewiesen. In 1. Mose Kapitel 9, Vers 6 sagt Gott dem Noah, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden. Denn Gott hat den Menschen nach seinem Bild geschaffen oder gemacht. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden, denn Gott hat den Menschen nach seinem Bild gemacht. Das ist ein Gesetz, das Gott aufgestellt hat, viel früher, bevor Gott dem Mose die Gebote gegeben hat. Und das ist ein moralisches Gesetz. Es ist wichtig, dass wir gerade auch bei den ganzen Gesetzen und Geboten, die wir im Alten Testament, gerade in den Büchern Mose finden, immer wieder unterscheiden, ob es sich um ein moralisches Gesetz handelt oder ob es sich um ein bürgerliches Gesetz handelt für das Volk Israel oder ob es sich um Gebote oder Gesetze handelt, wo es sich um den Gottesdienst des alttestamentlichen Volk Gottes handelt. Man muss diese Unterscheidung treffen, sonst kriegt man da keine Linie hinein, was der ewige Gedanke Gottes in den Geboten drin steht, der in den Geboten drin steckt, auch ist. Und bei diesen moralischen Gesetzen ist es so, dass diese Gott nie aufgehoben hat. Es kommt ja oft so der Satz, ja, durch Christus sind die Gesetze ja erfüllt. Nein, die moralischen Gebote hat Gott nie beendet. Weil, ganz einfach, weil seine moralischen Standards oder Prinzipien sich auch nicht ändern. Gott ist unveränderlich in diesen Gedankengängen. Und im Gegensatz zu diesen bürgerlichen oder gottesdienlichen Geboten oder Aspekten, die mit Christus beendet sind, ändern sich diese moralischen Gesetze nie. Und das macht auch deutlich, dass diese göttlichen Moralgesetze, die in erster Linie oder überwiegend in dem mosaischen, also mit Mose geschlossenen Bund Gottes beinhaltet sind, dass diese im Neuen Testament wiederholt werden. Mit einer Ausnahme, und zwar der Ausnahme des Sabbatsgebots, finden wir alle 10 Gebote im Neuen Testament wieder. Und das zeigt und unterstreicht, dass diese Gebote nicht mit dem Kommen des Herrn Jesus überflüssig geworden sind oder erfüllt worden sind. Gottes moralische Grundsätze ändern sich nie. Sie sind für alle Zeit gültig. Sie sind auch für uns heute sehr wichtig. Warum ist das so? Man muss ja dann immer wieder gucken, wo ist die Ursache darin? Und das wird, denke ich, gerade in diesem Vers, den ich eben aus 1. Mose 9, Vers 6 gelesen habe, wo Gott dem Noah dies gesagt hatte, eigentlich sehr deutlich, warum das so ist. Denn da sagt Gott als Begründung im letzten Teil dieses Verses, denn Gott hat den Menschen nach seinem Bild gemacht. Das ist schon wieder so eine Aussage, wenn du in diesen Gedankengängen groß geworden bist, das schon in der Sonntagsschule gehört und gelernt hast, dann nimmst du das so hin, ja, wir sind im Bilde Gottes geschaffen worden. Aber was bedeutet das? Das ist unglaublich weitreichend und tiefgehend. Denn das zeigt den Wert oder die Kostbarkeit oder auch die Einzigartigkeit eines menschlichen Lebens. Kein Tier gibt es, von dem dies gesagt worden ist. Kein anderes Lebewesen. Nur für den Menschen. Sagt Gott, ich habe ihn nach meinem Bild geschaffen. Und das bedeutet, wer einen Menschen tötet, der hat ein Ebenbild Gottes getötet. Also wenn wir in diese Richtung denken, dann merken wir, welche Dimension hinter diesem Gebot steht. Wer einen Menschen tötet, hat ein Ebenbild Gottes getötet. Und wie kostbar und wertvoll ein Menschenleben in den Augen Gottes ist, zeigt sich vielleicht auch in den Folgenerscheinungen oder Anordnungen zum Töten. Bei Mord und bei Totschlag gibt es in der Bibel nicht die Möglichkeit, ein Sühnegeld zu bezahlen, um dann die Tat zu sühnen. Das war bei vielen anderen Übertretungen immer möglich. Dann wurden gewisse Opfer gefordert und so weiter. Aber bei Mord und bei Totschlag ging das nicht. So ein Verbrechen kann nicht mit irgendeinem Geld oder mit irgendeinem Wertmaßstab beglichen werden oder bezahlt werden. Und ich denke, je weiter wir dann auch nachdenken, wird das noch deutlicher, wenn wir das beachten, was dann Paulus zum Beispiel in Römer 6, 23 sagt, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das heißt, das menschliche Leben, die Verlorenheit des menschlichen Lebens, der ewige Tod des menschlichen Lebens, konnte nur durch unseren Herrn Jesus Christus aufgehoben und bezahlt werden. Jede einzelne Sünde, jedes einzelne Übertreten eines Gebotes hat ein Mensch, ja, dadurch hat ein Mensch den Tod verdient. Das entspricht der Heiligkeit Gottes. Und das schmerzt das Herz unseres Gottes und Vaters, unseres Schöpfergottes, dass ein Mensch, der nach seinem Bild geschaffen worden ist, ewig verloren gehen kann, weil er einfach sich erhoben hat gegen die Maßstäbe Gottes. Das Leben eines Menschen ist für einen heiligen Gott so wertvoll, dass er bereit ist, seinen Sohn dafür zu opfern. Weil das auch die einzige Möglichkeit ist, ihn vor dem ewigen Tod zu retten. Der Sohn Gottes, der Herr Jesus, nimmt den Tod, den ich verdient habe, auf sich. Ich denke, wenn wir darin in diesen Maßstab versuchen zu denken, dann wird uns deutlich, wie kostbar und wertvoll das Leben von dir und mir ist, weil wir Menschen sind, die Gott nach seinem Maßstab oder nach seinem Ebenbild geschaffen hat. Somit, denke ich, können wir festhalten, das Leben eines Menschen ist für Gott absolut kostbar. absolut wertvoll und absolut unbezahlbar. Der Mensch ist einzigartig unter der Schöpfung Gottes, weil er zum einen einen körperlichen Anteil hat, den Gott gebildet hat aus dem Staub der Erde heraus, aber auch einen unkörperlichen Anteil hat, eine Seele. Der Odem, den Gott dem Menschen eingehaucht hat, macht ihn so wertvoll. Das sollten wir festhalten. Und dann gibt es doch in der Bibel die ein oder andere Anordnung, wo ein Mensch getötet werden darf oder soll. Und das sind Ausnahmen, absolute Ausnahmen. Die Bibel zeigt wenige dieser Maßnahmen auf, wann das möglich sein soll. Und das wird auch im Neuen Testament nochmal unterstrichen. In Römer 13, die ersten 7 Verse dieses Kapitels, sagt Paulus klipp und klar, dass der Staat das Recht hat und die Aufgabe hat, Böses zu bestrafen. Und damit wird der Grundsatz der Todesstrafe fortgesetzt, die ja damals in dem Bündnis, das Gott mit Noah geschlossen hatte, 1. Mose 9, 6, und Gott hat das dort aufgestellt und hat gesagt, wenn ein Mensch einen anderen Menschen tötet, unter ganz bestimmten Umständen, weil es wird später dann noch erklärt, dann muss dieser Mensch mit Tod bestraft werden. Und tatsächlich ist dieses Recht einer souveränen Regierung nach den Ordnungen Gottes übertragen worden. So hat Gott in seiner Souveränität das festgelegt. Nun leben wir in einem Staat, wo es keine Todesstrafe gibt. Aber andere, auch demokratische und souveräne Staaten, haben diese Strafe nach wie vor in ihren Gesetzen drin. Und dann fordert uns die Bibel auf, das zu akzeptieren. Wir wissen alle, wenn wir darüber nachdenken, wie schwierig es sein mag, für einen Richter eine Todesstrafe auszusprechen. Weil dafür müsste eigentlich die Beweiskette 100% klar sein, was oft dann nicht der Fall sogar ist. Also es ist durchaus eine schwierige Geschichte, aber die Möglichkeit ist uns von der Bibel her als Gott gewollt aufgezeigt worden. Und es gibt darüber hinaus eigentlich keine weitere biblische Basis für eine Regierung, die Todesstrafe für irgendein anderes Verbrechen auszusprechen, als nur für den Mord. Das ist so eine der ganz wenigen Ausnahmen, wo Gott es anordnet, dass auch ein Mensch einen anderen Menschen töten darf oder soll. Und dieses Recht haben Privatpersonen grundsätzlich nicht. Außer auch bei einer Ausnahme. Davon unberührt ist nämlich das Recht der Selbstverteidigung. Christen dürfen sehr begrenzt durchaus auch in diesem speziellen Fall einmal Gewalt anwenden, um sich oder ihre Familie zu schützen. 2. Mose 22, gerade in den ersten Versen, wird das deutlich beschrieben und es wird unterstrichen im Neuen Testament sogar durch eine Aussage des Herrn Jesus in Lukas 22, 36, wo er sagt, es kommen schwere Zeiten auf euch, auf meine Nachfolger zu und da kann es durchaus sogar sein, dass ihr zum Schwert greifen müsst. Mal ganz frei interpretiert. Aber wie gesagt, das ist total begrenzt. Vor allen Dingen, da sehen wir die Grenzen im Alten Testament ganz eindeutig aufgezeigt. Es geht tatsächlich nur in dem Fall, wo extreme Gewalt uns gegenüber ausgeübt wird und dann ist Selbstverteidigung zulässig. Andere Möglichkeiten der Todesstrafe durch Menschen sind selbst im Alten Testament nicht weitergegeben. Beziehungsweise sind nicht im Neuen Testament, wiederholt worden. Denn interessanterweise gibt es im mosaischen Gesetz noch andere Anlässe, warum eine Todesstrafe ausgesprochen werden soll. Da wird zum Beispiel der Ehebruch erwähnt, der Inzest, die Homosexualität, Sodomie, Zauberei und Götzendienst sollte mit dem Tod bestraft werden. Das waren Zeiten, wo Gott das für nötig gehalten hat. Und sogar in 5. Mose 21 habe ich eine Stelle gefunden, wo es darum geht, dass rebellische Teenager, die sich nicht der elterlichen Autorität unterordnen, die Todesstrafe verdient haben. Das ist ein Gedanke, den Gott in der Bibel seinem Volk Israel mitgeteilt hat. Und ja, das sind solche Gesetze, die letztendlich das bürgerliche Miteinander, das familiäre Miteinander auch unterstützen sollten. Aber wie gesagt, das sind ganz, ganz enge Ausnahmen und Grenzen, wo es erlaubt ist oder in den Augen Gottes eine Anordnung ist, dass ein Mensch über das Leben eines anderen in dieser Weise verfügen darf. Der erste Grundsatz ist also somit, alles Leben gehört Gott. Und nur Gott darf über dieses Leben auch bestimmen. Der zweite Grundsatz, und er geht jetzt weiter in diese Richtung, du sollst nicht töten, du sollst nicht morden. Der zweite Grundsatz, den ich fest oder uns vor Augen führen möchte, ist, wer gibt oder wer beendet das Leben? Diese Frage sollten wir uns ganz bewusst stellen. Auch das ist etwas, was in unserer Gesellschaft heute vielfach so großzügig drüber hinweggesehen wird. Wie gesagt, das kommt daher, weil der Mensch selbst in den Mittelpunkt gestellt wird und Gott auf die Seite geschoben wird oder komplett abgelehnt wird. Aber für uns als Christen soll gelten, wer gibt oder wer beendet das Leben? Und wir haben gerade schon festgestellt, die Bibel lehrt deutlich, dass nur Gott das Recht hat, Leben zu beenden. Und diesem Grundsatz müssen wir uns, ich sag mal, auch bedingungslos unterordnen. Und das kann uns an dem einen oder anderen Punkt, wenn es um ganz praktische Fragen des Lebens geht, durchaus Schwierigkeiten bereiten. Also ich zumindest in meinem Denken habe das schon mal festgestellt, für mich. Aber ich glaube, es geht vielen von uns so. Denn ob in der Beurteilung, ob in der Gnade oder ob bei anderen Absichten, Gott macht niemals einen Fehler, wenn er das Leben eines Menschen beendet. Und genau an dem Punkt kommen wir leicht ins Zweifeln, wenn es einen ganz jungen Menschen betrifft, der plötzlich aus dem Leben vielleicht durch einen Unfall gerissen wird. Oder wenn eine Mutter in einer Familie, die kleine Kinder haben, ja, unheilbar krank wird und stirbt. Stehen wir wirklich dann bedingungslos dahinter, dass Gott keinen Fehler gemacht hat? Aber das sagt die Bibel. Ein Vers dazu aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 32, Vers 39. Da wird festgestellt, Gott tötet, aber Gott gibt auch Leben. Da heißt es, seht ihr nun, dass ich es bin, ich und kein Gott neben mir. Ich bin es, der tötet und ich mache lebendig. Und ich habe verwundet und ich bin es, der es wieder heilt. Aus meiner Hand rettet euch keiner. Auch andere Bibelstellen unterstreichen das, dass Gott in dieser Souveränität auch in unserem Leben ganz bewusst handelt. Wir haben es gerade im ersten Buch Samuel ganz am Anfang auch gelesen, im zweiten Kapitel Vers 6. Der Herr tötet und er macht lebendig, er führt in den Scheol hinab und wieder herauf. Der Herr ist es, der tötet und der lebendig macht. Und Psalm 90, Vers 3 unterstreicht das auch nochmal. Du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren und sprichst, kehrt zurück, ihr Menschenkinder. Ja, das Geben und das Beenden des menschlichen Lebens gehört zu den Vorrechten, die Gott alleine besitzt. Das Geben und Beenden menschlichen Lebens ist Gottes Vorrecht. Und es ist richtig, dass Gott die Verantwortlichkeit, haben wir eben schon mal gesehen, zur Beendigung oder zur Bestrafung oder auch in Kriegssituationen oder in der Verteidigung durchaus auf Menschen überträgt, auf menschliche Regierungen. Aber die Regierung oder auch wir als einzelne Person haben niemals das Recht, uns darüber zu erheben und eigene Maßstäbe diesbezüglich aufzusetzen. Gott hat also nicht nur das Recht, das Leben zu nehmen, er hat auch sogar, und das sagt die Bibel zum Beispiel in Prediger 3, eindeutig die Zeit bestimmt, wann ein Leben beendet ist. Das ist die Hauptaussage in Prediger 3, die ersten 8 Verse. Alle Ereignisse im Leben eines Menschen sind göttlich festgelegt. Und hier müssen wir uns überlegen, und da merken wir, wie sehr das auch in unser Leben hineinspricht oder unser Leben auch tangiert. Was ist mit Abtreibung? Der Mensch wird nicht erst mit der Geburt Mensch. Bereits bei der Zeugung, wenn die befruchtete Eizelle sich einnistet, existiert in den Augen Gottes ein Mensch. Das kann ich nicht festlegen nach 10 Schwangerschaftswochen oder wie man es jetzt plant, nach 20 oder 22 oder was ich da geplant wird. Das fängt viel früher an. Und zwar entsteht ein neuer Mensch, der von Gott geliebt wird, der von Gott gesehen wird, über den Gott wacht. Merken wir, wie sehr dieses Gebot, du sollst nicht morden oder töten, auch in unsere Gesellschaft heute aktuell spricht. Und ich will da gar nicht drüber urteilen, aber es kann auch für uns als Christen in unseren Gedanken, wenn eine Schwangerschaft entsteht, die vielleicht nicht geplant oder nicht so gewollt ist, wie weit ist es da von uns weg, dass auf einmal solch ein Gedanke der Abtreibung vielleicht entstehen kann? Deswegen, wir dürfen da nicht drüber urteilen, sondern es ist vielmehr geboten, vielleicht Hilfe anzubieten. Aber auch diese Maßstäbe, die Gott in seinem Wort uns festlegt, als liebevolle Gedanken auch an unsere Umwelt mitzuteilen. Nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern in liebevoller Unterstützung vielleicht Möglichkeiten anzubieten, damit wir diesem Gebot Gottes oder auch die betroffene Person dann diesem Gebot Gottes gerecht werden kann. Aber nicht nur bei der Entstehung des Lebens gilt dieses Gebot, auch zum Ende des Lebens. Auch das ist ein Gedanke, der unsere Gesellschaft immer mehr beschäftigt. Was machen wir mit diesen alten Menschen, die vielleicht dement sind, die nur noch ein Pflegefall sind, die nur noch Kosten verursachen, ich sage es mal bewusst so überspitzt, oder aber mit Menschen, die ein selbstbewusstes Ende ihres Lebens bevorzugen, weil sie vielleicht eine schwierige Krankheit haben und Leidensphasen ausschließen möchten. Dann kommt dieses Wort Euthanasie auf einmal in den Sprachgebrauch und in den Gedankengängen vor. Das Wort Euthanasie bedeutet ja rein sprachlich der gute Tod oder der einfache Tod. Aber ist Euthanasie nicht auch ein Akt der Tötung von vielleicht hoffnungslos Kranken oder Behinderten oder Verletzten? Ja, dann wird mit der Barmherzigkeit, der Menschlichkeit da argumentiert. Und ich kann das drehen und wenden, wie ich möchte. In den Augen Gottes ist das ein Tötungsakt, wenn ich jemanden dabei unterstütze oder ihn sogar ausführe, diesen Akt. Deshalb sollte man das konsequenterweise vielleicht gnädiges Töten nennen. Dann wird deutlicher, wie weit das Gebot Gottes auch in diesem Fall überschritten wird. Denn ist das Töten aus Mitleid in irgendeiner Form besser als ein Töten aus Hass? In den Augen Gottes nein. Dieses gnädige Töten ist vielleicht ein Euphemismus, also ein gnädiges, ein liebevolleres Wort für Mord, um es mal deutlich zu sagen. Und ich glaube, hier merken wir, wie weit dieses Gebot, diese vier Worte, du sollst nicht töten, auch unser Leben heute tangiert, wo wir gefordert sind, weiter darüber nachzudenken. Und lasst mich vielleicht in diesem, genau an dem Punkt, einen weiteren Gedanken anfügen. Dieser Gedanke über Euthanasie, aber auch über Abtreibung, habe ich begonnen mit dem Gedanken, dass Gott den Zeitpunkt des Entstehens und auch des Endes des Lebens festlegt. Alles hat seine Zeit, sagt der Prediger dazu. Und deshalb dieser weitere Gedanke, ist es vielleicht auch falsch, ein Leben vor der von Gott festgelegten Zeit zu beenden? Da würden wir sofort Ja sagen. Das ist nicht in Ordnung in Gottes Augen. Aber wie ist es andersherum? Dass wir das Leben über die von Gott gesetzte Zeit hinaus verlängern wollen. Auch das ist etwas, was heute uns betrifft. Vielleicht ganz persönlich, das sind total schwere Entscheidungen. Es gibt heute medizinisch so viele Möglichkeiten, ein Menschenleben, ja, ich sag mal am, in Anführungsstrichen, Entschuldigung, funktionieren zu erhalten, obwohl Gott eigentlich gesagt hat, das Leben ist nach seinen Plänen zu Ende. Also es gibt so viele lebensverlängernde Maßnahmen, die die Zeit zum Sterben, die dann von in Gottes Augen gekommen ist, zu überleben. Und deshalb die Frage, sollten wir wirklich jede neue und auch außergewöhnliche medizinische Behandlung nutzen, um das biologische Leben so lang wie möglich zu verlängern? Gibt es nicht irgendwo eine Grenze zwischen dem Schutz des Lebens und dem Hinauszögern des Todes? merken wir, wie sehr dieser Gedanke, dieses Gebot Gottes, du sollst nicht töten, auch unser ganz persönliches Leben echt tangiert. Und wenn ich einfach ein Häkchen hintermachen könnte und sagen, ja gut, töten tue ich sowieso nicht. Das hat ganz andere weitergehende Dimensionen in unserem Denken. Und deshalb der zweite Grundsatz nochmal, wer gibt und wer beendet das Leben? Das ist herausfordernd. Aber das sind fundamentale Fragen für einen Christen. Und deswegen sollten wir auch da wirklich Gott um Weisheit, um Verständnis bitten und unseren Wunsch ausdrücken, dass wir seinem Willen entsprechen möchten mit unserem Handeln. Und dann kommen wir noch zu einem dritten Grundsatz, der in diesem Gebot auch drinsteckt. Wo beginnt das Morden oder wo beginnt das Töten? Denn auch da gibt uns die Bibel eine Antwort, die, Entschuldigung, aber dich und mich ganz persönlich im Hier und Jetzt betrifft. Was ist in der Bibel mit Mord gemeint? Und ich habe es beim Ausleger gelesen, ein Mord liegt in jedem Fall vor, wenn die Leiche eines grundlos erschlagenen Menschen am Boden liegt. Okay, das kennen wir aus jedem Krimi, aus jedem Film, wo man das sieht. Das ist ein Mord, ganz klar, ja. Und dann beginnt die Aufklärungsarbeit. Aber der Jesus geht viel weiter und sagt, Mord fängt hier oben an. In deinem Denken. In dem, was du vielleicht dann auch noch sagst. Matthäus 5, 21 bis 23 umschreibt dir das und sagt, das fängt da an, wo ich jemanden hasse oder wo ich auf jemanden zornig bin oder werde, wo ich ihn vielleicht sogar beleidige. Wenn ich durch Worte, Gedanken oder Taten eine Beziehung störe, noch nicht mal zerstöre, sondern sie nur störe, dann ist in den Augen des Herrn Jesus der erste Schritt zum Mord gegangen. Ich soll vielmehr daran arbeiten, doch eine Beziehung von der Liebe, die Gott mir schenkt, geprägt zu gestalten. Das heißt, wenn du eine Beziehung gestört hast, dann ist es Gott wichtiger, dass du dich mit dem Nächsten aussöhnst, versöhnst, um Entschuldigung bittest. Als das, und so wird das im Alten Testament schon angeregt, als dass du hergehst und Gott dann versuchst, ein Opfer zu bringen, um Gott wieder gnädig zu stimmen. Nein, die Beziehung zwischen dir und dem, den du ja versucht hast, den Gedanken zu töten, die muss erst in Ordnung gebracht werden. Und das ist dieser vierte Grundsatz. Wir sollten darüber nachdenken und uns das bewusst machen, wo fängt in den Augen Gottes das Töten an? Auch das steckt in diesem Gebot drin. Ich möchte das nochmal versuchen, ein wenig zusammenzufassen und ein Fazit zu ziehen. Woher bekommt der Mensch letztendlich seinen Wert? Denn das ist der Grundsatz dieser ganzen Diskussion oder des ganzen Nachdenkens über dieses sechste Gebot, du sollst nicht töten. Es geht um den Wert eines Menschen. Ohne Gott ist der Mensch nur ein zufälliges, vorübergehendes Produkt, ein Zufall der Evolution. Da gibt es kein Woher und vor allen Dingen auch kein Wohin. Und wenn ich das alles nicht weiß, dann hat das für mich überhaupt, dieses Leben auch überhaupt eigentlich keinen Wert. Das sehen wir an materiellen Dingen ganz einfach. Wenn ich nicht weiß, wie schwierig es ist, so ein Glas herzustellen, welche Technik dahinter steht, welche Rohstoffe ich brauche, dann hat das Glas für mich null Wert. Nun können wir das betriebswirtschaftlich aufrechnen und sagen, okay, das sind Produktionskosten, da sind Materialkosten enthalten und dann kostet das Glas, was weiß ich, 50 Cent in der Herstellung und wird für 1 Euro verkauft. Also dadurch entsteht ein Wert, weil ich weiß, wo es herkommt. Aus was es besteht. Wenn ich aber ohne Gott mein Leben führe, wenn ich Gott ablehne, dann hat im tiefsten Inneren oder im tiefsten Hintergedanken das Leben auch null Wert. Dessen muss man sich bewusst sein. Und deshalb fängt der Mensch an und sagt, ich bin doch nicht wertlos, ich habe einen Wert. Und das versucht er über seine Leistung oder über seinen Besitz oder über sein Ansehen, das er bei den Menschen genießt, zu definieren. Aber hat das Bestand? Nein. Und deswegen wird dieses Gebot, du sollst nicht töten, auch so oberflächlich behandelt. Das steht zwar noch in unseren Gesetzen drin, auch in unseren bürgerlichen Gesetzen des Landes. Ja. Aber in vielen Punkten, und da habe ich ja gerade eben einige aufgezeigt, wird es einfach verwässert. Und wird gesagt, ha, da denken wir heute ganz anders darüber. Deshalb müssen wir diese Paragraphen 218 und folgende ändern. Doch die Wahrheit ist, weil Gott den Menschen gewollt und geschaffen hat, ist er von Anfang bis Ende absolut wertvoll, einzigartig unter Gottes Schöpfung. Und hier merken wir, wie wichtig es ist, dass Gott mit ins Spiel genommen wird. Und noch einmal, der eindrucksvollste Beweis dafür ist doch das Kreuz, an dem der Herr Jesus uns aus der Hand des Teufels herausgekauft hat. Er hat einen Preis für dich und mich bezahlt, um deutlich zu machen, wie wertvoll du ihm bist. Und deshalb ist es so wichtig, dass man diesen Wert auch kennt. Jesus hat für uns bezahlt, damit wir unsere Würde und unseren Wert kennen, weil er hat ihn uns gezeigt. Und das gilt nicht nur für dich und mich, das gilt wirklich für alle Menschen, egal ob alt, ganz jung, ungeboren oder ob gesund oder behindert, ob arm, ob reich. Diese Ethik oder Moral sollten wir in unserer Gesellschaft heute auch vertreten. Das ist unsere Aufgabe als Christen. Wir glauben, dass Gott gut ist und dass sein Verhalten, das er von uns durch seine Gebote fordert, auch gut ist. Und wir sind davon überzeugt, dass das, was er verbietet, auch wirklich falsch ist. Und nicht nach menschlichen Maßstäben, die veränderbar sind, angepasst werden können. Das muss uns klar sein, dass diese Position in unserer Gesellschaft heute nicht unbedingt populär ist. Aber das nützt nichts. Sie sind göttliche Mitteilungen an dich und mich, die wir vertreten sollten und die wir auch zu denen wir uns bekennen sollten. Und es ist wünschenswert für uns, dass auch unser Verstand doch diesen Geboten Gottes voll und ganz zustimmen kann. Und da, wo vielleicht wir Schwierigkeiten damit haben, sollten wir unser ganzes Vertrauen auf Jesus setzen. Wir haben es gerade eben im letzten Lied noch gesungen, ich folge keiner Macht der Welt und auch keiner Meinungsbildung dieser Welt, sondern mein ganzes Vertrauen gilt Jesus. Und das wünsche ich uns, dass wir auch in diesem Punkt dem Herrn folgen können und den Gedanken Gottes auch folgen können und sie umsetzen können. Und ich glaube, auch an dem Punkt wird es deutlich und wichtig, warum wir als Gemeinde zusammenstehen, denn wir dürfen uns dabei unterstützen. Das ist alleine manchmal gar nicht so einfach, wenn du vor einer versammelten Belegschaft oder in einer Klassensituation oder wo auch immer diese Meinungen heute frank und frei vertreten möchtest. Aber wir dürfen füreinander einstehen, füreinander beten, dass uns das gelingen mag. Das wünsche ich uns.